Hauptthema wird meines Erachtens die Kreislaufwirtschaft sein. Also überlegen, wie man die Lieferkette und die eigenen Produkte in dieses Thema reinbekommt.
Herzlich willkommen zur GAIN Leadership Lounge, dem Podcast, der Einblicke in die Welt der Führung und Karriere gibt. Ihre Gastgeber von GAIN sprechen mit inspirierenden Führungspersönlichkeiten, erfahrenen Experten und visionären Denkern über die Herausforderungen und Chancen, die sich im modernen Berufsleben ergeben. Viel Spaß in der GAIN Leadership Lounge mit Ihrem heutigen Gastgeber, Thorsten Bach.
Herzlich willkommen in der GAIN Leadership Lounge, dem Podcast für Führung, Karriere und Unternehmertum. Mein Name ist Thorsten Bach und heute sprechen wir über ein Thema, das für alle mittelständischen Unternehmen ganz oben auf der Agenda stehen sollte. Environmental, Social and Governance, kurz ESG. Das klingt für viele Unternehmerinnen und Unternehmer zunächst nach Regulierung, Berichtspflichten und zusätzlicher Bürokratie. Mein heutiger Gast, Rui Duarte, sieht darin vor allem eins, ein Führungsinstrument. Es geht um Transparenz, Effizienz, Finanzierung, Risikomanagement und um die Frage, wie mittelständische Unternehmen auch in unsicheren Zeiten zukunftsfähig bleiben. Rui Duarte ist Geschäftsführer von Elo Compagnon, einer aus dem Nachhaltigkeitspionier Elobau hervorgegangenen Beratung. Rui verbindet technisches, unternehmerische und strategische Perspektiven. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Herzlich willkommen, lieber Rui, in der GAIN Leadership Lounge.
Hallo Thorsten, vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr.
Rui, bevor wir über ESG und Nachhaltigkeit zu sprechen kommen, lass uns zunächst nochmal in deine Vita abtauchen. Was war der Moment in deiner Karriere, der dich besonders geprägt hat und dich dorthin geführt hat, wo du heute stehst?
Genau, also ich bin ja tatsächlich ein Automobiler, wenn man es so sehen möchte. Ich komme ja aus dem Bereich Fahrzeugtechnik, hatte ich studiert damals in Esslingen und bin dann recht schnell als Projektleiter aufgestiegen bei einem Automobilzulieferer und hatte da viele Jahre Erfahrung sammeln können und das war schon super intensiv, super. Ich habe auch sehr gut schon verdient als junger Mensch, aber gleichzeitig hatte ich mir da schon immer so irgendwie die Sinnfrage gestellt. Also für was tue ich das Ganze hier? Da war ich noch nicht Papa, also ich hatte jetzt bin ich mittlerweile Papa, habe natürlich nochmals eine ganz andere Herausforderung und Sinn im Leben, aber zu der Zeit hatte ich das eben nicht und habe mich da nicht mehr so richtig damit identifizieren können. Weswegen, es gab da so einen Moment, da hatten wir einen Cost-Breakdown mit einem größeren Kunden, wo es dann natürlich wieder ziemlich heiß herging und ich habe mir dann ernsthaft die Frage gestellt, will ich das so weitermachen oder möchte ich am Ende des Tages nur in den Spiegel gucken können und sagen können, ich bin immer noch stolz auf das, was ich tue. Und somit hatte ich tatsächlich, das war so der ausschlaggebende Punkt, wo ich gesagt habe, ich muss etwas verändern und hatte das große Glück, an einem damals CSR, also Corporate Social Responsibility Workshop teilzunehmen bei einem komplett anderen Unternehmen in der IT-Welt, wo Themen auf den Tisch kamen, die so schön waren, die man besprochen hat mit Unternehmern, wo ich einfach, ja, das hat mich total fasziniert. Und das war der entscheidende Punkt, zu sagen, ich muss etwas verändern. Ich möchte meinen Weg neu einschlagen, sozusagen ein neues Kapitel öffnen. Und so hatte ich tatsächlich dann die Gelegenheit, das zu tun.
Quasi dieser Breakdown, Cost-Breakdown und die Familiengründung für dich, die Wendepunkte im Leben, dass du in den Bereich Nachhaltigkeit eingestiegen bist und das auch als, ich sag mal, gesellschaftliches Thema gesehen hast?
Ja, definitiv. Also es ist zum einen so, ich möchte mit meinem Tun etwas hinterlassen, etwas Positives. Das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ein großer Motivator meinerseits, auch eben für meine Kinder. Eben eines Tages sagen zu können, Papa hat auch etwas dafür getan, dass es uns hier noch gut geht, beziehungsweise hat es probiert. Das ist zumindest ein großes Thema, das mich sehr bewegt. Zum anderen mal einfach, weil ich glaube, dass wir etwas tun müssen. Also unabhängig davon, dass wir eigene Kinder haben, wir sind verantwortlich auch für viele weitere Menschen. Das war so ein Punkt, der mich definitiv dazu veranlasst hat, den Weg einzuschlagen. Und gibt es viele weitere. Ich glaube, das wird es vermutlich sprengen heute. Aber das waren die wesentlichen, würde ich behaupten, ja.
An welcher Stelle hast du für dich erkannt, dass das Thema Nachhaltigkeit auch ganz fest in der Unternehmensstrategie implementiert werden muss?
Ja, also ich hatte tatsächlich das im sozialen Kontext erstmal gespürt als eigener Arbeitnehmer, wie es ist, wenn es eventuell nicht so ganz so läuft, wie man es sich als Arbeitnehmer wünscht, diesen Kontext dann mal woanders zu sehen, wie es anders sein kann, wenn man eben bestimmte Werte hat, wenn man bestimmte Themen in den Vordergrund stellt, was es auf einmal mit einem Menschen macht bezüglich, man identifiziert sich, Loyalität, gesundheitlich verbessert man sich. Das war ein Thema, das mich da in dem unternehmerischen Kontext bewegt hat, also auch der soziale Bereich. Das andere Thema ist natürlich aber auch, wenn natürlich jetzt mit der Tätigkeit, die ich heute tue, auch Unternehmen betrachte und auch in den Unternehmen, wo ich jetzt heute bin, sehe, was es für Auswirkungen strategischer Natur haben, auf die wir nachher noch zu sprechen kommen. Es ist schon immens, was das für Vorteile einem bringt. Und wenn man einfach Unternehmen sieht und auch Unternehmen erleben durfte und auch dort arbeiten durfte, die Nachhaltigkeit in allen Kontexten sieht und eben nicht nur das CO2-Thema in den Vordergrund stand, sondern vieles weitere, dann merkt man erst, was das mit den Menschen tut. Und das habe ich selber gespürt. Auf der einen Seite eben nicht sehr positiv, so wie ich es mir gewünscht habe, und jetzt eben positiv. Und das ist im unternehmerischen Kontext, hat es einen unfassbaren Hebel, den man leider erst mal im ersten Zuge nicht sieht, weil man glaubt, das ist immer nur die Umweltbrille und das ist alles nur CO2. Es geht um so viel mehr.
In deiner Karriere hast du ja auch Unternehmen gegründet, warst unternehmerisch unterwegs, hast dich auch mehrere Jahre ehrenamtlich bei Verantwortung engagiert. Was hast du aus diesen unterschiedlichen Rollen über Wirkung, Verantwortung und Unternehmertum auch gelernt?
Ja, also Verantwortung und Classplash war tatsächlich die Gründung, die ich damals getätigt hatte mit meinem Bruder zusammen. Waren viele Dinge, die kamen zusammen. Ja, also zum einen bei Classplash ging es darum, dass wir Kindern, also mein Bruder ist Musiklehrer und wurde als bester Lehrer weltweit durch Microsoft damals ausgezeichnet. Und ich war damals noch im Automotive-Job unterwegs und habe dann oft mit ihm gesprochen und er hat mir von seinen Konzepten erzählt und er braucht dafür Geld und was auch immer. Und ich so, wow, ich fand das einfach total spannend. Und das hat mich einfach begeistert, wie man eben für so ein Thema brennen kann und eben Kindern etwas vermittelt. Und Porsche ist jetzt nicht unbedingt das größte investitionsfreudige Land, würde ich jetzt mal behaupten. Also die Business Angels, die dort unterwegs sind, nicht zu vergleichen wie die Investoren, die wir in Deutschland hier beispielsweise haben. Ich habe gesagt, ich starte mit dir das Business. Ich steige ein, mache das erstmal nebenbei mit, ich schreibe einen Businessplan und guck mal, ob ich jemanden finde. Und in der Tat haben wir jemanden gefunden und konnten das Unternehmen gründen. Wir haben dort alle Up and Downs miterlebt. Parallel dazu war ich dann aber bei Verantwortung im ehrenamtlichen Vorstand, wo das Thema CSR eben im Vordergrund stand, dass die Mitglieder, die dort sind, eben ja als Best Practice Ansätze gezeigt haben und mit untereinander geteilt haben. Und da durfte ich dann tief eintauchen, zu sehen, wie Unternehmen die Nachhaltigkeit in den Vordergrund stellten oder beziehungsweise auch ebenfalls an wichtige Positionen gehebt haben, welche Erfolge sie feiern konnten und wie das begeistert hat. Und diese beiden Themen, ich konnte sozusagen den sozialen Bereich oder die musikalischen Apps mitmachen, gleichzeitig aber auch diesen Verantwortungsgedanken in den Unternehmen spüren. Und das wollte ich eben implementieren. Also Glassbash war eben ein kleiner Testballon auch dafür für unser kleines Unternehmen, dass wir das eben dort auch machen konnten. Und das war super spannend. Wir haben viele Up and Downs mitgenommen, Höhle der Löwen war mit dabei und so weiter. Also diese Erfahrung würde ich nie missen wollen. Denn was es mich gelehrt hat, ist Resilienz, ist ein riesiges Thema. Und solche Erfahrungen, die nimmt man einfach mit, die helfen einem für die Zukunft auch.
Ein ganz wichtiges Thema in der Wirtschaft heute. Ich bin am Mittwoch auf einer Veranstaltung gewesen, organisiert vom Hessischen Wirtschaftsministerium. Und da war das auch eines der großen Themen in unterschiedlichen Bereichen, unternehmerisch, politisch, gesellschaftlich etc. Also da müssen, glaube ich, auch viele noch an diesem Thema dran arbeiten. Heute bist du Geschäftsführer von Elo Compagnon. Wie würdest du euren Ansatz in wenigen Sätzen beschreiben und was unterscheidet euch auch von klassischer Nachhaltigkeitsberatung?
Man kann es eigentlich so zusammenfassen, dass wir eben Elo Companion als Nachhaltigkeitsberatung, wir nennen uns eben nicht Beratung, sondern eigentlich Begleitung aus einem bestimmten Kontext heraus. Denn durch die Ausgründung der Firma Elobau, wo wir sozusagen hergekommen sind, bringen wir das ganze Wissen, das sich dort in einem Industrieunternehmen, einem Produktionsunternehmen angesammelt hat, wirklich praxisnah weiter an andere Unternehmen, damit auch in die Wirkung zu gehen. Zum anderen aber ist es ganz Besondere, dass wir sind ein verstiftetes Unternehmen auch im Gesamtkontext, auch einen Impact-Gedanken haben. Also wir wollen Wir wollen etwas bewegen. Wir wollen also nicht nur die reine Pflicht erfüllen, sondern wir wollen darüber hinaus die Benefits mitgeben, was das Ganze an sich bringt. Und schaffen es eben durch Selbstbefähigung, die Unternehmen selber in die Handlung dann eines Tages zu überführen und sie nicht von uns abhängig zu machen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt bei uns. Und das andere ist auch, dass wir durch die Menschen, die bei Elobau arbeiten, die einen wunderbaren Werteempfinden haben, aber gleichzeitig auch Wissensschatz sind natürlich, über 1000 Menschen, die dort arbeiten, immer Zugriff drauf haben. Das heißt, unsere Kunden profitieren auch von deren Wissen, also unser Schwarmwissen von uns, 7 Menschen bei Elo Companion plus die 1100, die es bei Elobau gibt, die können wir zu den ganzen Projekten hinzuziehen. Und das ist natürlich auf einer Ebene dann, wo der Facility Manager mit unserem Facility Management spricht, der Entwicklungsleiter mit unserem Entwicklungsleiter oder Leiterin sprechen kann, HR-Leiterin mit unserem HR-Leiter. Und solche Themen können wir eben ganz genau 1:1 platzieren und das macht uns auch einzigartig in dem Kontext.
Als Nachhaltigkeitsbegleiter, wie ihr euch beschreibt, wer sind da eure Kunden? Wen sprecht ihr an?
Also wir sind ja auch ein Startup, also ich bin ja im Startup-Kontext ja, wie schon erwähnt, ein bisschen gewohnt. Heißt, wir hatten am Anfang natürlich das Ziel, den gezielten Maschinenbau anzugehen, weil Elobau selber natürlich aus diesem Bereich ja kommt. Vielleicht nochmals ganz kurz, Elobau produziert elektronische Bauteile, daher auch der Name, also kommt aus der Sensorik. Unter anderem stellen wir aber auch ganze Joystick-Einheiten, Armrests für beispielsweise den Off-Highway-Bereich her oder Flurförderfahrzeuge, produzieren das alles in Deutschland, in Leutkirch bei uns am Standort. Eine sehr hohen Fertigungstiefe. Und das war eigentlich auch so unser Ziel. Ja? Diese Kunden, die ähnlich so sind, produzieren, das machen wir. Es hat sich aber ganz schnell rumgesprochen, was wir tun. Und somit sind wir in doch mehreren Branchen mittlerweile angekommen. Wir sind in produzierenden Gewerken unterwegs, sei es aber produzierende Maschinenbauunternehmen bis hin aber auch zu wirklich Food-Branche, also auch beispielsweise in der Molkereibranche sind wir aktiv. Beispielsweise aber auch in der Tiernahrungsherstellungsbranche. Ein großer Kunde bei uns ist unter anderem auch der drittgrößte Hersteller in Europa für Tiernahrung im Bereich für Hunde und Katzen. Und alle haben sie dann doch die gleichen Probleme. Das ist ja das Spannende dabei. Oder auch im Bausektor. Und das ist eigentlich das Spannende, dass wir unterschiedliche Branchen mittlerweile beackern und wir einen sehr großen Konsens sehen. Und unser Anlenken ist immer oder unser Ziel, diese Unternehmen auch in Verbindung zu bringen. Weil manchmal hat ein Unternehmen, das beispielsweise im Produktionswerk hat, ähnliche Themen wie vielleicht ein Unternehmen, das Gase herstellt, was auch ein Kunde von uns ist, also technische Gase herstellt. Und dieses Wissen auszutauschen untereinander, unter Gleichgesinnten zu sein, das bringt brutal viel. Und deswegen, diese Branchenvielfalt ist bei uns mittlerweile dann doch deutlich größer wie gedacht.
Wenn du heute mit deinen Kunden sprichst, wie erklärst du das Thema ESG so, dass es eben nicht nach Bürokratie klingt, sondern nach wirklicher unternehmerischer Relevanz?
Das ist der große Vorteil durch uns. Wir haben halt Elobau. Und was ich da immer mache ist, oder wir sagen immer, wir machen einen sogenannten Elo Experience Day. Also kommt zu uns, zu Elobau, liebe Kunde, mit auch den kritischen Stimmen. Die sagen vielleicht, was soll das Thema überhaupt, was bringt das Ganze? Erstmal zu uns einladen und durch Michael Hetzer, sein Vater hat es ursprünglich gegründet, er hat es dann übernommen und dann verstiftet, der noch ein Beiratsvorsitzender ist bei uns im Haus, also nicht mehr operativ tätig, aber tatsächlich immer als Impulsgeber, immer sich bereit erklärt zu kommen. Und wenn man natürlich auf Geschäftsführerebene mal sprechen kann, sag mal, wieso hast du das in 2009 gemacht? Ja? Und Michael sagt, 2009, da gab es noch nicht mal Klimabilanzierungstools, wie es heute viele gibt. Ja? Das haben wir alles selber gemacht, weil das und das relevant war. Und jede Investition, die wir getätigt haben, hat sich rentiert, hat unser Unternehmen auch über die letzten Jahre auch in Anführungsstrichen sogar teils gerettet. Das sind Themen, die natürlich auf dieser Ebene stattfinden können. Und das ist ein Thema, da holen wir die Unternehmen gleich ab. Und deswegen, ESG muss erstmal spürbar sein, weil es meistens immer um das Thema geht, ja, es ist ja CO2, also den Environmental Aspekt. Aber ESG sind ja 3 Buchstaben. Das ist ja Environmental, Social und Governance. Mhm. Und ich glaube, wenn man den Unternehmen die Angst nimmt, sagen, es geht nicht darum, dass wir jetzt die nächsten Öko-Menschen sind, die nur das Thema antreiben, sondern es muss immer mit der wirtschaftlichen Situation auch zusammenhängen, beziehungsweise die Unternehmen müssen wirtschaften können. Das muss natürlich im Einklang sein, aber genauso wichtig ist das Social und den Environmental Aspekt. Und wenn man diese Benefits zeigen kann und auch sagen kann, dass es nicht darum geht, mit dem erhobenen Zeigefinger zu gehen, zu sensibilisieren, zum einen bei uns im Haus, aber auch gleichzeitig vor Ort bei den Kunden, das Thema mal zu beleuchten, allumfassend. So starten wir immer und das muss man auch, weil es ist sonst zu komplex, das Themengebiet, als das einfach nur einzusteigen und sagen, jetzt machen wir mal eine CO2-Bilanz. Mhm. Da muss man schon tiefer einsteigen. Aber wir haben den Vorteil, bei uns kann man es wirklich sehen und spüren.
Ja. Welche größten Irrtümer siehst du in diesem Thema oder beobachtest du auch im Rahmen deiner Gespräche mit Kunden?
Dass Nachhaltigkeit Geld kostet und sich nicht rentiert. Also das ist eigentlich so der Klassiker per se. Kostet alles nur Geld und bringt nichts, ist nur Überzeugung. Ja? Und das ist eigentlich der größte Irrtum, den wir wirklich immer gleich auch belegen können, mit vielerlei Aspekten. Weil gerade Geschäftsführer oder Unternehmen sind ja auch zahlengetrieben. Und wo wir uns perfekt mittlerweile auskennen, ist alles, was Finanzdaten angeht. Finanzdaten noch und nöcher hoch und runter. Es gibt x Prüfungsmechanismen, x Tools dafür, riesige Abteilungen. So, und das andere Thema ist noch nie so wirklich bespielt worden. Und das ist, glaube ich, die größte Schwierigkeit, weshalb da auch Fehlinterpretationen vorliegen, weil einfach keine Zahlen vorliegen.
Ja.
Also heißt, wenn man anfängt, Zahlen zu erheben, beispielsweise ja, Arbeitsplatzsituation etc., dann erkennt man erst, was das eigentlich für einen Benefit bringt. Und ich sage immer, was wir auch machen, wenn man Energieeffizienzberatung, da kommen wir vielleicht noch später zu, allein Maßnahmen, die wir finden, bringen Einsparungen. Und Einsparungen bringen natürlich wiederum Stabilität und Resilienzsteigerungen. Und das sind die größten Fehler. Also ich glaube, man hat leider durch die Presse viele falsche Informationen auch bekommen. Es wird natürlich auch sehr politisch getrieben, das Thema. Und somit hat man eigentlich meistens auch einen Irrweg, sich vielleicht dann irgendwann mal eingeschlagen. Das bringt ja alles nichts. E-Autos sind schlecht. CO2 bringt ja sowieso nichts. Also das müssen wir erstmal abholen. Und ich glaube, da sind halt leider viele falsche Informationen unterwegs, die wir erstmal erledigen müssen.
Ja, aus deiner Sicht heraus, wo wird ESG häufig auch zu eng gedacht, nur auf Berichte, nur auf Klima oder Compliance reduziert?
Ja, also es ist tatsächlich so, gerade durch die Berichtspflicht, die CSRD, also das war ja die Berichtspflicht schlechthin, die die EU ja einführen wollte, in Deutschland ist 15.000 Unternehmen betroffen. Das wurde ja jetzt durch die Omnibusverordnung nochmals, weil man ja Bürokratie aber auch wollte, nochmals runter reduziert. Hat man dieses Thema so in den Fokus gestellt, dass es eigentlich nur noch um die Berichterstellung ging. So, und die Berichterstellung per se ist sehr aufwendig. Der Ursprungsform war sehr aufwendig auch tatsächlich. Aber man hat nicht da über den Nutzen davon gesprochen. Und ich glaube, das war die größte Schwierigkeit in diesem ganzen Konstrukt. Und deswegen gehen viele und sagen, es geht ja nur um diese Berichtspflicht und das war's dann. Und Pflicht als Name ist leider schon ziemlich schlecht, ist ja sehr negativ behaftet. Und das ist das Problem, dass Unternehmen sich darauf dann so konzentriert haben, diese Pflicht gesehen haben und dann wurde das Ganze noch gekippt, sodass das Vertrauen ja eigentlich schon verloren gegangen ist in das Thema.
Ja, du hast eben schon einige Themen aus der europäischen Nachhaltigkeitsregulierung genannt. Die hat sich ja in den letzten Jahren doch auch stark bewegt, wenn wir eben die Themen Corporate Sustainability Reporting Directive sehen, also CSRD oder die European Sustainability Reporting Standards gibt es dort. Du hast sie eben genannt, Omnibus Vereinfachungspaket der EU. Es gibt noch vieles mehr. EU-Taxonomie als Klassifizierungssystem für nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten und. Das klingt nach einem komplizierten Bürokratie-Dschungel. Was müssen deutsche Mittelständler jetzt wirklich wissen, um auch nachhaltig handeln zu können?
Also zum allerersten, ich glaube, es ist wichtig, sich erstmal über diese ganzen Begrifflichkeiten mal kurz ein Handbuch sich zu schauen. Also wir geben immer ein Handbuch dann auch raus und erstmal diese ganze, ja, das ist wirklich ein Dschungel an Begrifflichkeiten. Aber zum Handeln, also de facto ist, wir tauchen vielleicht auch nochmal später tiefer drauf ein, ist, selbst wenn man bestimmten Pflichten nicht mehr unterliegt laut Gesetzgebung, ist man durchaus trotzdem noch in irgendeiner Form davon betroffen. Kurze Erklärung dazu. Unternehmen, die EU-Taxonomie kategorisiert sozusagen, was ist nachhaltig, was ist nicht. Also in Unternehmen, die gibt es Klassifizierungen vor. Das wiederum steuert die Geldströme, die allen voran Investoren und Banken berücksichtigen müssen. So, und jetzt eine Bank beispielsweise, die müssen darauf achten, dass sie sich klimaneutral entwickeln. Wenn man sich jetzt mal das Portfolio einer Bank anschaut, das ist Kreditvergaben. Das heißt im Umkehrschluss, sie können ja nur klimaneutral werden, wenn ihr Kreditportfolio dem auch entspricht. So, und dann auf einmal wird eine Pflicht von einer größeren Institution, die davon noch betroffen sind, oder auch Großunternehmen, die noch CSRD berichtspflichtig sind, auch wieder auf die Kleinen, die eigentlich nicht mehr pflichtig sind, abgewälzt. Weil, was heißt abgewälzt? Sie können ja gar nicht anders, sie müssen ja Daten einfordern, damit sie sich selber einschätzen können, wo sie aktuell stehen und wie sie sich entwickeln. Und das führt dazu, dass kleine Unternehmen, die nicht mehr einer Pflicht unterliegen, doch auf einmal liefern müssen. Und das ist die Situation, in der gerade viele Unternehmen stecken und gar nicht so mal wissen und gar nicht wissen, welche Benefits aber auch mit sich bringen kann. Da bewegen wir uns gerade in diesem Konsens und deswegen muss man das mal so auch runterbrechen. Also heißt, ich bin nicht pflichtig, ist nicht ganz richtig. Ich bin laut Gesetzgebung zwar nicht davon betroffen, aber ich werde definitiv irgendwann von meinen Kunden hören, die sagen, lieber Lieferant, übrigens, ich brauche dies, das und jenes von dir. Hast du denn eigentlich einen Bericht? Hast du dies und das? Und das ist genau die Thematik. Und getriebener zu sein, ist meistens ziemlich schlecht.
Was ist da deine Empfehlung? Wie sollten Unternehmen mit dieser Unsicherheit heute umgehen?
Also de facto ist man sich dem Thema einfach erst auch mal stelle. Also mein Thema oder wie man eigentlich einmal klassischerweise vorgeht, mal den Ist-Stand zu ermitteln. Wo steht mein Unternehmen aktuell eigentlich überhaupt? Also wo stehe ich im Bereich Klima? Also wie viel CO2 stoße ich aus? Die sogenannte Klimabilanz, der CCF, der Corporate Carbon Footprint, also über unternehmensweit. Das zweite ist, wo stehe ich denn auch energetisch? Also gerade die Volatilität, die wir heute noch umso mehr erleben, wie sie eh schon ist. Also die VUCA-Welt, von der man ja so häufig spricht, die ist ja also aktueller und schneller und mehr bewiesener kann sie eigentlich gar nicht sein. Heißt, sich dem Thema zu stellen, wo stehe ich energetisch? Dann hat man diese zwei Themen erarbeitet. So, dann ist der nächste Schritt, was mache ich jetzt daraus? Also heißt, was ist mein Sollzustand? Wo will ich eigentlich hin? Das heißt, ich verbessere zum einen meinen energetischen oder meinen CO2-Fußabdruck. Und wie verbessere ich diesen? Indem ich meine Energie reduziere, beziehungsweise andere Energiequellen bekomme, die vielleicht nicht so hochintensiv sind. Und alle hochintensiven sind fossile Energieträger, die dazu ja führen, dass man einen hohen CO2-Fußabdruck hat, aber auch aktuell deutlich mehr zahlt und Volatilität wirklich sehr stark ausgesetzt ist. Mhm. Also heißt, die Energieeffizienzen zu sinken. Das ist eigentlich der wichtigste Aspekt. Und sich gleichzeitig darüber Gedanken machen, wie kann ich darüber hinaus noch meinen Fußabdruck in meiner Lieferkette reduzieren. Also der nächste Schritt, Maßnahmen zu haben. Und dann unternehmensübergreifend Strategien zu entwickeln, wie ich mich mit dem Thema generell auseinandersetzen möchte. Also das sind der Startpunkt zu ermitteln. Das wäre das, was ich am allerersten empfehle. Schaut euch mal an, wo steht denn hier aktuell überhaupt? Und dann geht doch den nächsten Schritt, wo wollt ihr denn hin? Und das sind die Themen. Ist-Stand ist, glaube ich, Punkt Number One und dann geht es weiter.
Also ist im Grunde da auch eine Schwierigkeit dahinter, wenn Unternehmen erst anfangen, auch ESG-Daten zu erheben und aufzubauen, wenn eine Anfrage schon im Raum steht. Das ist im Grunde zu spät aus deiner Sicht.
Ja, definitiv, weil dann merkt man erstmal, was die Datengrundlage per se ist und sieht vielleicht auch, dass die eigenen Daten gar nicht so gut sind. Also man als Beispiel, wir kommen viel zu Unternehmen, die dann teils auch Getriebene sind, die dann sagen, wir müssen jetzt eine Klimabilanz machen. Und zwar unser Kunde XYZ sagt, ich muss bis zum Zeitpunkt Y das machen, weil wenn nicht, dann speist er mich als Lieferant raus. Haben wir tatsächlich schon zweimal jetzt gehabt. So, dann gehen wir hin und sagen, kein Problem, wir schauen uns die Daten an. Dann sehen wir ja, dass die Datengrundlage relativ bescheiden ist, sagen wir es mal so. Das heißt, das ERP-System wurde nicht dahingehend gepflegt. So heißt im Umkehrschluss, ein Emissionsfaktor, der beispielsweise auf den Umsatz, es gibt Emissionsfaktoren, die sind Umsatz, das ist die sage ich mal, umsatzbezogene Emissionsfaktoren. Und dann gibt es eben die mengenbasierte Emissionsfaktoren. Das heißt im Umkehrschluss, das hat eine Genauigkeit von plus minus 100%. Heißt, ich berechne einen CO2-Fußabdruck anhand nur der Umsätze von beispielsweise Aluminium oder Materialgruppe A, B, C, kann am Schluss ein CO2-Fußabdruck rauskommen, der deutlich schlechter aussieht, wie wenn ich das von Anfang an datentechnisch sauber gepflegt hätte und mengenbasiert gemacht hätte. Und zwar gesagt hätte, ich habe genau 335 Tonnen von diesem Material besorgt, von dem habe ich genau 1,8 Tonnen besorgt. So hätte man viel bessere Daten. Also heißt, das ist ein riesiges Thema, Und deswegen als Getriebener dann dort zu anzufangen, ist super schwierig, weil dann kann man es ja nicht retten. Ja? Mhm. Und wenn man eben sich die Zeit selber verschafft, sieht man, wo sind die Gaps, welche Datengaps habe ich und wie kann ich sie optimieren für die nächste Bilanzierung, für das nächste Bilanzierungsjahr, weil es wird ja immer auf ein Bilanzierungsjahr bezogen. Ja. Beispielsweise 2026 für 2025. Und so kann ich sagen, die nächste Bilanzierung erhebe ich schon mit besseren Daten. Und eins kann ich sagen, die Unternehmen, die davon profitieren, sind die Unternehmen, die einen sauberen Überblick über ihre Daten haben und diese auch optimieren.
Okay. Gerade für kleinere Unternehmen gibt es ja auch freiwillige Nachhaltigkeitsberichtsstandards, die VSME. Kann diese Regularien, können die Komplexität reduzieren? Wie hilfreich sind solche Regularien?
Tatsächlich sind sie sehr hilfreich und zwar in einem Kontext, deswegen wurde das Ganze auch eingeführt. Die VSME ist ja eine Ableitung, die Leitversion der CSRD, wenn man so sehen möchte, aber sie ist eben voluntary, also sie ist freiwillig, hat aber den großen Vorteil, dass sie standardisiert wurde. Das heißt, wenn man eben einen Nachhaltigkeitsbericht nach VSME erstellt, ist er vergleichbar mit anderen Nachhaltigkeitsberichten. Das wäre eines der größten Probleme heutzutage, dass sehr viele Nachhaltigkeitsberichte auf dem Markt sind. Die einen sind wirklich qualitativ sehr fundiert und die anderen sind sehr oberflächlich, sehen aber wirklich auch fundiert aus. Ja. Und ein VSME nimmt eben genau das raus, dass es eben standardisiert ist. Es ist deutlich nicht mehr so umfangreich, einfach vereinfacht worden gegenüber einer CSRD, auf jeden Fall. Und sie kann eben dazu dienen, und das ist eben das, was die maximale Einforderung dann stattfinden kann durch Kunden, die dann sagen, ich möchte einen Nachhaltigkeitsbericht von dir, dann darf er nicht mehr wie ein VSME verlangen. So, also heißt, man macht sich dahingehend schon eigentlich auch sehr, positioniert sich stark. Und wenn man diesen Prozess von VSME mal durchläuft und den auch ähnlich wie auch bei der CSRD mit einer Wesentlichkeitsanalyse von Anfang an eben mitmacht, der dazugehört, allerdings abgespeckte Form, dann versteht man als Unternehmen erst einmal, in welchem Kontext bin ich überhaupt betroffen zu berichten und was ist für mich als Unternehmen relevant davon. Und nicht nur, und das ist die große Unterscheidung, zu sagen, es ist eine Pflicht, sondern welche Chancen ergeben sich daraus, welche Risiken erkenne ich. Und natürlich möchte eine Bank oder ein Investor oder ein neuer Partner, welcher Stakeholder auch immer, wissen, ob die Investition, diese Partnerschaft, auch langfristig überhaupt überleben kann. Und dafür ist die VSME tatsächlich super geeignet und empfehlen wir allen Unternehmen, die nicht berichtspflichtig sind, sich auf den VSME-Standard dann zu konzentrieren, diesen vorzubereiten, weil dann hat man eigentlich die Antwort auf fast alle Stakeholder parat.
Du hast ja eben schon erläutert, wie wichtig die Datenqualität sein muss, valide Informationen und echtes Verständnis zu haben. Welche Daten braucht ein Unternehmen zuerst? Daten über Energie, Emissionen, Lieferkette, Arbeitssicherheit, Governance. Wie würdest du diese Themen priorisieren?
Also in der Tat würde ich definitiv Energie gleich an erster Stelle setzen, weil es ist auch da, wo man den größten Hebel ansetzen kann. Also wenn man die Energiedaten hat, hat man ein Problem. De facto ist es aber oft so, dass die Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, erstmal gar kein Energiemonitoring haben. Also sie wissen nur, wie viel Energie haben sie zugekauft. Und dann ist es halt im Unternehmen drin und verteilt sich auf die Anlagen, auf Prozesse etc. Dann muss man da eben hergehen und das runterbrechen. Das geht auch erstmal ohne Energiemonitoring übrigens. Das ist ja die Besonderheit. Das ist eins der Themen, die wir auch bearbeiten. Also heißt, Energie muss man erstmal erfassen und ermitteln, wo geht die Energie auch hin. Also Energieflüsse zu verstehen. Mhm. Weil dann versteht man auch, wo die Hebel sind. Dann schaut man sich nochmals die Energie an und schaut sich die Energielastspitzen an. De facto eins der Themen, wo Unternehmen unfassbar viel Geld verbrennen und ohne Investition runterbekommen könnten. Weil Lastspitzen führen dazu, also wir nehmen ein Beispiel, wir haben 100 Anlagen im Unternehmen und die werden alle gleichzeitig angeschaltet. Alle heizen sie auf, brauchen unfassbar viel Energie und der Energiebetreiber sagt, ups, Lastspitze, ich verkaufe dir diese Energie, also ich muss das ja absichern, das hast du ja anscheinend, ja die Notwendigkeit und dafür zahlst du jetzt x-tausend Euro im Jahr, damit ich dir diese Energie zur Verfügung stellen kann. Hätte man aber die Anlagenbediener und Bedienerinnen darauf geschult, sagen, du schaltest eine nach der anderen erstmal an oder im Kontext erstmal nur die Gruppe, dann später die, hätte man eigentlich schon sehr viel Geld gespart und ohne Investition. Also heißt, diese Daten, die benötigt man im ersten Kontext. Und dann muss man auf das ERP-System eingehen und schauen, welche Daten dort erhoben worden sind in Kombination beispielsweise für den CO2-Fußabdruck, die eingekaufte Ware. Dann der nächste Schritt wäre tatsächlich, die Lieferanten sich anzuschauen. Erstmal, Lieferanten, habt ihr auch einen Nachhaltigkeitsbericht? Habt ihr auch einen CO2-Fußabdruck? Weil es ist halt so, dass zukünftig geht es nicht anders, läuft es über Primärdaten. Primärdaten bedeutet, dass die Unternehmen sich selber wirklich angeschaut haben und bewertet haben in Kombination, welchen CO2-Fußabdruck sie für sich berechnet haben. Auf das Produkt Product Carbon Footprints. Weil dann wird es immer genauer, also die Kette muss immer genauer werden. Aber der erste Schritt ist Energie, eigene Energiedaten sammeln, auswerten, dann eigene ERP-Systeme auslesen, was haben wir da überhaupt an Daten schon gesammelt und überhaupt getrackt. Und dann geht der nächste Schritt in die Lieferkette.
Okay. Wie verhindert man an der Stelle, dass Nachhaltigkeit zu einem Excel-Projekt verkommt und ohne Managementwirkung einhergeht?
Strategie. Ohne eine passende dazugehörige Strategie funktioniert das nicht. Und das Schöne ist, das kommt aus der VSME nämlich dabei raus. Denn was passiert? In der VSME nimmt man die Menschen her, also unterschiedliche Abteilungen, in die sogenannte doppelte Wesentlichkeitsanalyse mit rein. Dort beleuchtet man gemeinsam, nicht nur die Geschäftsführung, sondern gemeinsam auf C-Level-Management-Ebene beispielsweise, Themen und bespricht sie mit den Abteilungen zusammen und bewertet, ist das für uns relevant oder ist es nicht für uns relevant? Mhm. Was passiert dort? Dort werden ja dann Verantwortlichkeiten schon ein bisschen mal bewusst. Oh, ich habe da ja auch mitzusprechen. Oh, das betrifft mich ja auch. So, dann hat man das erstmal auch gestreut. Also man nimmt sozusagen ein paar Stakeholder im Unternehmen mal mit. Und dann geht es darum, wirklich in der Strategieausarbeitung, wie nutzt man jetzt dieses Tool, dieses Wissen, das wirklich gut ist. Also ich kann wirklich sagen, jedes Unternehmen, das es macht, profitiert extrem davon. Es kommen Innovationen dabei raus. Es kommen Sichtweisen für Banken raus, es kommen Investitionsentscheidungen auf einmal auf den Tisch, wo man vielleicht nochmals beleuchtet und sagt, das haben wir nicht unter dem Aspekt beleuchtet, dass der Klimawandel vielleicht in diesem Unternehmen, in der Region vielleicht gar nicht so intelligent ist, weil wir dort ein Problem haben werden in 5 Jahren. Unser Produktionsstandort ist dort gefährdet. Auf einmal sind diese Themen auf dem Tisch. Und wenn man das strategisch dann verankert und dann sagt, wer ist dafür verantwortlich, welche Aufgabengebiete muss man dieser Abteilung auch zuschreiben? Und wir haben einen Hauptverantwortlichen jetzt dafür. Eine wirkliche Stelle beispielsweise dafür geschaffen, dann geht es richtig los. Und das muss man in der Tat auch machen. Es ist nichts, was man nebenbei mitmachen kann. Also das muss ich leider sagen. Man muss jemanden dafür entweder wirklich freischaufeln, je nach Unternehmensgröße und Komplexität natürlich mehr oder weniger, oder man tut wirklich jemanden separat dafür abstellen, der nichts anderes macht. Aber glauben Sie mir eins, oder eins kannst du mir glauben, definitiv ist, Unternehmen, die das tun, profitieren in vieler Hinsicht davon.
Ja. Ja, das spüre ich. Das ist auch meine Wahrnehmung, dass viele mittelständische Unternehmen sagen, ah, ich habe das Thema mal einem mit auf die Agenda geschrieben und der macht das so ein bisschen nebenbei mit und kümmert sich mal drum, aber nicht mit der vollen Kraft und der vollen Intensität. Ich glaube, da ist dann noch viel, viel mehr drin fürs Unternehmen, da auch einen Hebel zu haben. In der Vorbereitung auf heute habe ich in vielen deiner Beiträgen gelesen, dass du ja den Transformationsplan, die Klimabilanz und deine besagte klare Strategie als ein Pflichtprogramm für Zukunftsfähigkeit darstellst. Warum gehört aus deiner Sicht dieser Dreiklang heute auf die Agenda jeder Geschäftsführung?
Naja, also wir hatten ja ganz eingangs erwähnt Resilienz. Und ich glaube wirklich, eins der größten Themen dieser Zeit, es war es vermutlich auch schon immer für Unternehmer, ist natürlich, sein Unternehmen resilient aufzustellen. Also für alle Krisen dieser Welt irgendwie zu positionieren. So, das heißt, im Umkehrschluss Abhängigkeiten zu reduzieren, das ist eigentlich vermutlich eins der größten Themen schlechthin, heißt Abhängigkeit in Bezug beispielsweise Energiebezug, gleichzeitig aber auch, wo kriegen wir eigentlich unsere Materialien her? Also Ressourcenknappheit. Dieses Thema ist ja aktueller denn je, beispielsweise Ausfuhr oder ja, Exportausfuhrstopps von seltenen Erden. Nun ja, wenn man dieses Thema immer wieder mal bespielt und man nimmt es aber, das wäre genau ein Thema, beispielsweise Kreislaufwirtschaft, das kommt ja auch aus dem Bereich der Nachhaltigkeit, ja, sich zu überlegen, wie käme ich denn eigentlich an seltene Erden nicht über den klassischen Weg First Source einkaufen, sondern wie schaffe ich es vielleicht Second Source Material irgendwo auf dem europäischen Markt beispielsweise wieder zurückzubekommen oder meine eigenen Produkte zurückzubekommen und diesen seltenen Erden wieder einzugliedern zu können in den Produktionsprozess oder sogar einzelne Produktteile wieder zu benutzen für die Zukunft, für unsere Produktion. Auf einmal schaffe ich dadurch eine Unabhängigkeit, die mein Unternehmen stabilisiert und vielleicht sogar preislich super attraktiv macht, denn seltene Erden werden immer teurer. Ja. Also heißt im Umkehrschluss, das sind Themen, die daraus ja dann kommen. Mit der Klimabilanzierung genau das Gleiche. Wenn ich Klimabilanzierung mache, dann sehe ich Risiken, die sich dort ergeben. Ich sehe die Hotspots, kann sie reduzieren, stelle mich auch mehr und mehr Klima in die Klimaneutralität, entwickle mich dorthin, was by the way ja auch die EU ja auch fordert, mit 2050 EU Green Deal klimaneutral zu werden. Der Geldfluss, ja, kommt ja genau aus dieser Thematik, das jetzt eben zu beeinflussen, weil es funktioniert ja nicht, wenn wir alle sagen, 2050, jetzt wollen wir klimaneutral werden, jetzt machen wir alles anders. Das ist leider viel zu kurz gedacht. Ja. Das entsteht ja dadurch.
Wenn ein Unternehmer heute sagt, ich will mich mit dem Thema ESG beschäftigen und anfangen, reinzukommen, umzusetzen, wie sieht ein guter erster Status Quo-Blick aus?
Also in der Tat, das ist eigentlich das Schöne in der Konstellation, die es gerade aktuell gibt. Man hat ja unter anderem diese Möglichkeit des Transformationsplans. Das ist ja diese Förderung, die wird durch die BAFA mitgefördert bis zu 60.000 Euro. Mhm. Da kann man jeden Produktionsstandort, also für jeden Produktionsstandort 60.000 Euro in Deutschland, kann man eben Folgendes tun. Man kann den kompletten, also den Transformationsplan, der basiert eben auf der Energieeffizienzsteigerung. Also heißt, man schaut sich die Anlagen an, auch die Gebäudehülle und guckt, wie kann man dort Energie einsparen und dementsprechend CO2 einsparen. Gleichzeitig fördert es aber auch noch die Klimabilanzierung mit, die komplette. Und zwar, wenn man sich mit der Klimabilanzierung aussetzt, es gibt drei Scopes. Scope 1 und 2, das ist alles. Scope 1 und 2 sind alles Themen, die man in eigener, sag ich mal, Kontrolle hat. Also welche Energie kaufe ich zu? Kaufe ich Grünstrom? Kaufe ich Graustrom, also normalen Strom aus dem aktuellen Strommarkt ein? Ich habe eine eigene Fahrzeugflotte. Was haben die? Diesel, Benzin, was für ein Verbrauch? Ich habe Flugförderfahrzeuge bei mir im Unternehmen. All solche Themen, die ich selber beeinflussen kann. Jetzt kommt aber Scope 3. Scope 3, und das ist eigentlich das größere, komplexe Thema, ist alles, was davor und danach gelagert ist. Also heißt vorgelagert, wo kaufe ich mein Material ein und wie kommt es zu mir? Und dieses Thema, das ist tatsächlich sehr aufwendig in der Bilanzierung, das erste Mal allen voran, weil man das noch nie gemacht hat. Daten fehlen vielleicht, etc. Wie kommen die Mitarbeitenden ins Unternehmen? Fahren sie mit dem Fahrrad? Fahren sie mit dem Auto? Mit was für einem Auto? Etc. All solche Themen werden dort betrachtet. Und wie kommt meine Ware bis zu unserem Kunden? Ja. Und da kann man irgendwann sagen, okay, wir sind nur noch verantwortlich bis zur Cradle to Gate beispielsweise, von Einkauf, Material bis hin eben zur Anlieferung zu unseren Kunden. Oder man kann aber auch, wenn man das in der Beeinflussbarkeit hat, selbst die Nutzung mit bilanzieren. Aber das muss man sich dann immer anschauen. Und das heißt, all das wird gefördert. Also für jedes Unternehmen in Deutschland tatsächlich ein teils No-Brainer, weil man in diesen Transformationsplan auch Investitionsentscheidungen mit reinnimmt. Das heißt im Umkehrschluss, wir sehen dort, wir erkennen Anlagen beispielsweise, ja, es sind alte Motoren verbaut, die vor 2010 installiert worden sind, ineffizient laufen, die zu erneuern würde schon dazu führen, dass man so viel Energie einspart, die Amortisierung super schnell. Oder wir sehen, dass die komplette Drucklufterzeugnisanlage völlig aus dem Ruder läuft, ja. Also heißt Leckagen, die man aber nicht hört, die wir aber eben messen können. Oder man hat Wärmeverluste über das Dach hinaus von der Anlage, die super viel Wärme erzeugt, die man eigentlich wieder zurückgewinnen könnte für die Energieerzeugung etc. Also gibt es unfassbar viele Themen, die wir dann aber ganz genau beleuchten mit unserem Energieaudit-Tor, der das Ganze eben auch macht vor Ort, aber eben wirklich runterbricht, dass der Unternehmer eine Entscheidung auf dem Tisch liegen hat, diese Investition, die machen wir, weil die rentiert sich innerhalb von 1,5 Jahren. Und nicht nur anhand von einer normalen ROI-Betrachtung, sondern einer Kapitalwertermittlung, die dann wirklich sagt, gegenüberstellt, investiere ich lieber in Anführungsstrichen in, keine Ahnung, 18 ETFs, whatever, vergleichbar mit dieser Investition, was bringt mir das als Unternehmen in der Wertsteigerung? Und das ist für meines Erachtens eigentlich für jedes Unternehmen ein unfassbar toller Hebel. Und dazu hat man die besten Voraussetzungen geschaffen für eine Berichterstattung später. Also das ist eigentlich ideal.
Du hast ja eben schon viele, viele Aspekte genannt, wo versteckte Effizienzpotenziale verborgen sind. Wie priorisiert man am besten diese Maßnahmen? Wirtschaftlichkeit, Amortisation, CO2-Wirkung? Was ist deine Empfehlung?
Also man muss schon fairerweise sagen, natürlich die Wirtschaftlichkeit spielt immer die erste Rolle, ganz klar. Aber das Gute ist ja, und das ist der größte Beweis dafür, dass es ja auch lohnt, auch nachhaltigkeitsmäßig lohnt. Das heißt, die Wirtschaftlichkeit führt ja dazu, dass man CO2 einspart. Und meistens ist es 1:1 im Einklang, also auch von der Höhe. Und das ist ja das Besondere dabei. Das ist da, wo man auch die Erkenntnis dann hat, dass diese Investition etwas bringt. Wirtschaftlich bringt, aber gleichzeitig auch im Bereich beispielsweise des Klimas. Beispielsweise aber auch, wir haben bei Elobau nur Spritzgussmaschinen elektrisch angesteuert, also elektrische Spritzgussmaschinen. Man hat uns damals belächelt, wieso wir das tun. Ja, aber jetzt rückblickend, die Anlagen sind super energiesparsamer wie jede andere normale Spritzgussmaschine. Sie sind deutlich leiser, also auch für die Mitarbeitenden vor Ort. Also ich komme aus dem Bereich, ich habe ja auch im Spritzguss Anlagen projektieren müssen. Pneumatische, ganz normale Anlagen, die waren unfassbar laut. Für die Menschen, die dort sind, unfassbar leise im Vergleich dazu. Die Wirtschaftlichkeit steht an erster Stelle, aber damit einhergehend kommen ganz, ganz viele andere Benefits, die im Bereich, im Kontext Nachhaltigkeit funktionieren. Mhm. Hat sich bei allen unseren Kunden auch sofort in die Umsetzung, haben sich dann auch begeben tatsächlich.
Ja. Du hast ja erwähnt, dass die Klimabilanz eben auch Berichtsbestandteil sein sollte. Du argumentierst, dass sie in der Standortbestimmung ist, dass sie bei Banken und Investoren zunehmend erwartet wird. Was bedeutet das ganz praktisch für die Unternehmen?
Also zum einen natürlich die Umsetzung erst per se, es werden Daten erhoben. Also die Ressource, die man da erstmal freischaufeln muss, ist dann durch jemand oder eine Person, die sich dafür dann auserkoren fühlt in den unterschiedlichen Bereichen, was ja eben nicht nur im Bereich Controlling, man braucht ja auch Daten aus anderen Zweigen, dass es jemand gibt, der sich dann auch dem Thema erstmal stellt, projektübergreift und dann sagt, ich brauche Folgendes, dies und das und jenes. Also die müssen erstmal Daten sammeln, exportieren, uns zukommen lassen, dann werten wir sie aus. Das ist der erste Punkt. Also einfach Daten. Es hält sich aber meines Erachtens tatsächlich in Grenzen. Also wenn man überlegt, wie viel Arbeit reingesteckt werden muss, für Finanzdaten zu erheben, ist die Klimabilanzierung im Vergleich dessen Peanuts. Ja? Also da reden wir bei weitem nicht von diesem Aufwand. Der ist deutlich geringer. Ja? Nichtsdestotrotz muss man es machen und das benötigt einfach Zeit. Dann ist ja die Frage, jetzt hat man die Daten verarbeitet, gibt es tatsächlich dann auch die Möglichkeiten und manche Kunden, wir haben ja von Banken und Investoren gesprochen, nehmen wir mal die Sichtweise von den anderen Stakeholdern und Kunden ein, die fordern mittlerweile von ihren Lieferanten beispielsweise, dass sie sich bei SBTi anmelden und committen, ihren Klimafußabdruck zu reduzieren über die nächsten x Jahre. So, das ist eine wissenschaftliche Methodik, die dort dahinter steckt, wo dann aber wirklich bedeutet, wenn man das nicht hat und dort hochgeladen hat und einen Transitionsplan angelegt hat, wie man eben überhaupt reduzieren möchte, kann es sein, dass man als Lieferant nicht mehr gelistet wird. Und da ist das Thema, also das eine ist die Datenerhebung, kostet Ressourcen, ja. Dann verarbeiten wir erstmal und dann irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo man diese Daten auch wo veröffentlichen muss. Das ist die nächste Ressource, die dann gebunden ist, das hochzuladen. Und natürlich die Ressource, was macht man jetzt damit? Weil wir haben dort Big Data, es kommen viele Daten auf den Tisch, die viel Potenzial haben, die muss man aber auch verarbeiten und auch kommunizieren können. Und da steckt dann nochmal ein bisschen was drin.
Nehmen aber dann auch so ein Stückchen raus, dass eine gute Klimabilanz auch tatsächlich die Kreditfähigkeit und Konditionen beeinflussen kann?
Ja, definitiv. Also das ist tatsächlich so, je nach Bank unterschiedlich, aber die Banken wollen natürlich ja auch einen Anreiz auch schaffen, dass sich die Unternehmen sich dem stellen. Ja, und es gibt große Banken, ich will jetzt keine Namen nennen oder keine Werbung machen, die tatsächlich damit dann werben, zu sagen, du bekommst einen besseren Zinssatz, wenn du folgende Themen uns liefern kannst. Mhm. Und am Anfang war das halt so, tatsächlich bei einer sehr großen Bank, wo das auch sehr stark gefördert hat, da haben die Unternehmen gesagt, ja, ich mache das alles noch. Und dann haben sie schon den besseren Zinssatz bekommen. Jetzt geht es in die Folgefinanzierung. Jetzt fragt die Bank aber auch, hast du es eigentlich überhaupt gemacht? Ach nein, hast du nicht? Ja, okay, dann sind wir raus. Und das passiert jetzt eben, weil bis dato waren große Institute davon betroffen und sind eben auch die normalen kleinen Institute davon eben von der sogenannten EBA-Richtlinie auch betroffen. Also heißt, mittelständische Unternehmen, die vielleicht an einem, in Anführungsstrichen, eher ja, kleineren Bank hängt, die fragt das jetzt auch ab und will auch wissen, was dort geschieht. Und aktuell sind sie eher am Sammeln, Irgendwann führt es aber dazu, in die Handlung überzugehen. Und das wird spannend. Ja.
Wie kann ein Unternehmen in dem Zusammenhang auch so dieses Greenwashing, was wir dann oft hören, vermeiden?
Ganz einfach, offen und transparent kommunizieren, wo man steht und was man nicht kann. Also ich glaube, das ist das Allerwichtigste, wo man eben sagt dazu, also zum Beispiel ein Thema, was man definitiv nicht so sagen sollte, ist, wir sind klimaneutral, indem wir kompensieren. Ja, das ist durch die EMCO-Richtlinie, es gibt eine sogenannte Richtlinie. Es sollte eigentlich eine andere kommen, die wurde dann erstmal gecancelt. Dafür kam jetzt aber die EMCO-Richtlinie, die allen voran eben jede Aussage erstmal unter die Lupe nimmt, ist sie denn überhaupt auch belastbar? Also könnte man die wissenschaftlich auch nachweisen? Und klimaneutral sich dann eben aufzustellen, ist dann in dem Kontext schwierig, auch wenn man dann vielleicht wirklich ein ganz tolles Goldstandard-zertifiziertes Projekt unterstützt, weil es dann man dazu verpflichtet werden kann, das was wissenschaftlich nachzuweisen. Und das macht man jetzt bitte in mittelständischen Unternehmen, wo dieses Thema gar nicht beleuchtet hat, wo kein Wissenschaftler an der Hand hat, der das ausarbeitet und noch kein Anwalt, der das dann noch sauber formuliert. Und deswegen sagen wir, also wir machen auch EMCO-Empfehlungen und screenen auch Webseiten von unseren Kunden, sagen da und da, hört sich nicht gut an, sei anders, kommuniziere anders. Aber ganz ehrlich, wenn man einfach transparent und offen kommuniziert, was man gerade tut, welche Schwierigkeiten man hat, wo man sich hinentwickeln will, ist man meines Erachtens sehr schlecht oder kaum angreifbar. Und Greenwashing kam ja genau aus diesem Aspekt heraus. Man sagt, ich verkaufe ein klimaneutrales Motoröl beispielsweise. Ja. Ist ein bisschen irgendwie schon, also kann sich der Leser auch denken, dass irgendwas da nicht so ganz passt. Aber Großkonzerne können das natürlich leichter machen, weil die können sich auch verteidigen. Aber mittelständische Unternehmen, die haben da viel größere Schwierigkeiten. Und daher offen und transparent kommunizieren, ist unsere Devise.
Okay, gute Empfehlung. Aus meinen Gesprächen mit unseren mittelständischen Klienten muss ich oft feststellen, dass Nachhaltigkeit selten an fehlenden Folien scheitert und fehlenden Daten, sondern häufig doch auch an der Umsetzung. Welche Rolle muss die Geschäftsführung persönlich übernehmen in diesem Thema ESG?
Ja, sie muss als Vorbild agieren. Also de facto ist dem halt so. Ich glaube, nochmals, ich glaube, es ist ganz wichtig, man darf es nicht als solches sehen, dass jetzt einem etwas weggenommen wird. Also nur weil man sich jetzt diesem Thema widmet, heißt jetzt nicht, dass wir jetzt nicht mehr mit dem Flugzeug reisen dürfen. Aber man darf durchaus mal in Frage stellen, ob ein innerdeutscher Termin zwingend überhaupt vor Ort wahrgenommen werden muss oder ob man nicht tatsächlich da doch ein öffentliches Verkehrsmittel benutzen könnte, als Beispiel. Also heißt, gewisse Themen auch selber zu leben. Bei Elobau ist es beispielsweise so, und das ist interessant, wenn man auch die jetzige Geschäftsführung, die auch von intern damals genommen wurde und besetzt wurde, die kennt jeder. Also das heißt, diese Menschen gehen auch in die Produktion hinein. Die leben das auch irgendwo vor, auch diese Werte, die wir auch versprechen. Sie sind nicht nur ein Versprechen, sondern sie werden von oben gelebt. Und wenn man anfängt, sie oben zu leben und auch daran zu glauben und es eben nicht als Quatsch abzustempeln oder wie auch immer, sondern auch darüber spricht, dann hat man die Offenheit. Und das muss in der Geschäftsführung, es muss ein Commitment da sein. Weil es gibt nichts Schlimmeres wie jemand, der sich diesem Thema widmen soll im Unternehmen, aber keinen Rückhalt durch die Geschäftsführung hat. Weil der ist einfach auf verlorenen Posten unterwegs. Der tut mir wirklich leid. Der verbrennt dort auch. Also man tut auch einen Menschen dort verbrennen. Und es bringt nichts. Deswegen, die Geschäftsführung muss dahinter stehen, muss aber nicht gleich deswegen alles auf den Kopf stellen. Aber es muss einfach dann auch den Glauben haben, dass das Thema relevant ist und eine Resilienz bringt und auch Innovationskraft hat. Und dann brennen die aber auch dafür. Und das sehen wir auch. Also wir haben oft Kunden, der eine möchte uns, der andere möchte uns weniger, wenn es zwei Geschäftsführer sind. Und dann aber im Kontext der Zusammenarbeit merken wir auch wirklich, dass beide auf einmal für das Thema brennen. Der eine, der eigentlich gar nicht das Thema interessant fand, hat verstanden durch die Workshops, durch die Zusammenarbeit, durch die Beispiele, die wir dann auch geben, dass es echt Potenzial hat, dass da was schlummert im Unternehmen, wo wir entfachen müssen. Und dann muss ich ehrlich sagen, macht's so und die Unternehmer sind dabei. Und das ist das Tolle.
Klassisches Top-Down-Thema.
Gehört dazu, ja. Auf jeden Fall.
Welche Widerstände begegnen dir in den Unternehmen oder bei deinen Kunden und wie gehst du damit um?
Ja, also de facto ist, ich hatte es ja eingangs so ein bisschen erwähnt, viele sagen einfach, ja, Klimawandel gibt es beispielsweise nicht. Also jetzt, wenn man es mal auf den Klimawandel bezieht, ja, dann müssen wir auch wirklich belegen, wieso es diesen gibt, ohne jetzt als Lehrer, der da vorne steht und das von, oder Lehrer ist jetzt auch der falsche Begriff, ohne jetzt der Überzeugungstäter zu sein. Ich glaube, zu sagen, okay, hört's mal zu, die und die Einwände sind tatsächlich richtig, aber wenn man das in den und den Kontext sieht, dann aber nicht mehr und dann eben auch erklärt, wie das Ganze zustande kommt. Dass es eben auch tatsächlich einen menschengemachten Klimawandel gibt, der ist nicht von der Hand zu weisen, aufgrund dieser und dieser Statistik und auch dieser wissenschaftlichen Studien. X-Tausende davon gibt es das. Aber es gibt genauso auch einen Klimawandel, der nicht menschengemacht ist, aber der ist prozentual minimal gering, das mal auch darzustellen. Also heißt, zu sensibilisieren, ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Und Kunde hat mal zu uns gesagt, nachdem wir dann alle die Strategie-Workshops durch hatten und so, hat er gemeint, was uns am meisten mit euch auch gefallen hat, war, dass ihr nicht von oben herabgekommen seid. Denn das ist das Problem. Alles, was ins Extreme übergeht, das Extreme eine oder das andere Extrem, führt dazu, dass die Menschen irgendwann dicht machen. Und allen voran die Menschen, die eh schon sich mit dem Thema eher nicht zu identifizieren können, gleich noch dreimal schneller. Und ich glaube, die Thematik liegt dort wirklich, dieses Sensibilisieren ist super wichtig. Und vielleicht aber auch kritische Fragen zuzulassen. Also sich allen Themen zu stellen und eben nicht abzuweisen, sagen, so ein Blödsinn machen wir nicht, das stimmt ja überhaupt nicht, sondern einfach das anzunehmen, kritisch zu beleuchten und in Diskussion zu treten. Das fehlt generell gerade durch viele Themen, die wir welttechnisch, weltpolitisch auch hatten, irgendwie schon. Das müssen wir einfach sicherstellen.
Ja. Die Unternehmerinnen und Unternehmer, die uns heute zuhören in der Podcast-Folge, was sind die ersten 3 Schritte, die Sie gehen sollten nach unserem Gespräch?
Also allererst mal natürlich bei uns zu melden, ist ja klar. Nein, Spaß. Sich tatsächlich einfach auch mal Beispiele sich mal anzuschauen von anderen Unternehmen, die sich diesem Thema stellen. Also Innovationen, die sich dadurch ergeben haben. Also sich mal positive Beispiele sich anschauen. Dann sich tatsächlich auch, ich vermute wirklich, es ist unabhängig jetzt von uns, ich mache jetzt einfach Werbung für die ganze Branche, sich dann Unterstützung zu holen. Mhm. Weil das Thema ist tatsächlich nicht, also es ist nicht minder komplex, es ist sehr komplex. Und sich dem Thema einfach zu stellen, indem man sich externe Unterstützung dazu holt und das Thema dann mal von außen auch beleuchtet. Und gleichzeitig dann aber auch, ja, wie soll ich sagen, dann auch wirklich die Umsetzung mit in die Hand zu nehmen. Also in die Hand zu nehmen, sagen, okay, jetzt wurde vieles erkannt, es schlummert so viel Potenzial, dann lass es uns auch jetzt wirklich angehen. Ich muss sagen, ich kann mich nicht beschweren, bei uns war es immer so, dass die Kunden in die Handlung übergingen. Wir haben teils sogar Vorstellungsgespräche mitgeführt für Nachhaltigkeitsmanager, Managerinnen in Unternehmen, die sie dann auch eingestellt haben und die Unternehmen laufen autark alleine, die bringen mittlerweile Innovationen raus. Ich darf jetzt halt bloß keine nennen, ja. NDA haben wir natürlich auch. Aber da sind Innovationen auf einmal entstanden bei den Unternehmen, wo keiner dran geglaubt hätte. Ja. Die haben sich zu Marktführern etabliert. Und das sind Themen, das bringt echt was. Und ich glaube, diese positiven Beispiele, die muss man sich einfach mal anschauen. Und sich selber mal davon auch ein Bild machen. Und dann die externe Unterstützung, dann in die Umsetzung zu gehen. Ich glaube, das sind die 3 Schritte, die ich wirklich jedem empfehlen kann. Und einfach mal machen. Ja. Starten.
Also was ich spüre, ist den Begriff, den wir am Anfang hatten, dass ihr Nachhaltigkeitsbegleiter seid, der kommt eindeutig zum Vorschein aus unserem Gespräch. Ja. Rui, wenn du mal so auf die nächsten 3 bis 5 Jahre blickst, welche Themen rund um ESG werden für den deutschen Mittelstand besonders relevant sein?
Ganz klar, die CCF-Berechnung, ohne das geht sowieso nicht, also die Klimabilanzierung des gesamten Unternehmens. Ganz stark in den Fokus wird gerückt die PCF. Ermittlung, also heißt dann auf Produktebene, also mein Produkt hat folgenden CO2-Fußabdruck, der wird extremen Hebel haben, weil das wird immer mehr und mehr gefordert aufgrund der Datenqualität, die ich ja vorhin erwähnt hatte, der Lieferanten, das wird benötigt. Die Berichterstattung VSME, hatten wir schon gesagt, die kommt, also sie ist Volunteer, aber sie eigentlich ist auch nicht Volunteer, weil Kunden wollen es, Banken wollen es, also man kommt nicht drum herum. Ein großes Thema ist tatsächlich der Transitionsplan, also heißt, wie reduziere ich meinen Fußabdruck? Den muss man vorzeigen. Und da spielt wiederum so eine Plattform wie SBTi eine Rolle. Also heißt, diese Lieferantenportale, die werden immer stärker, die werden zunehmen. Und da sollte man eine Antwort für haben, weil das geht dann relativ zügig, kann ich sagen, wenn man die Aufforderung bekommt, dann muss man da innerhalb von 12 Monaten und so weiter, da muss man, wenn man keine Klimabilanz hat, da erstmal loslegen, etc. Also die SBTi ist ein riesiges Thema und das Hauptthema wird meines Erachtens die Kreislaufwirtschaft sein. Also überlegen, wie man die Lieferkette und die eigenen Produkte in dieses Thema reinbekommt. Und ich glaube tatsächlich, ich bin ein Verfechter von Partnerschaften und Netzwerken. Ich glaube, dass es alleine nicht gehen wird, sondern nur in Zusammenarbeit mit anderen, mit Ähnlichen, mit ähnlich Gesinnten, ja, sich auf dieses Thema zu stürzen, weil dadurch werden Innovationen kommen, gleichzeitig Unabhängigkeiten werden abgeschafft oder reduziert, besser gesagt,
ja.
Und wir werden Resilienz dadurch erlangen. Also Kreislaufwirtschaft wird ein Main Topic sein. Wenn man sich dem Thema nicht stellt, so schnell wie es geht, wenn ich ehrlich bin, weil es schon sehr komplex ist, sehr umfangreich,
ja,
wird man echt ins Hintertreffen geraten. Es gibt Studien aktuell, die sagen, dass Unternehmen nur noch langfristig auf dem Markt sein werden, die sich diesem Thema widmen tatsächlich.
Lieber Rui, ganz herzlichen Dank für diese ersten Einblicke, für die Handlungsempfehlungen, deine Aussagen in diesem doch sehr komplexen, aber auch relevanten Thema. Ich denke, das, was du erzählt hast, liefert wertvolle Ansatzpunkte für unsere mittelständischen Zuhörerinnen und Zuhörer. Erstmal danke dafür an der Stelle. Jetzt lass uns zu unserer gewohnten Abschlussrunde im Podcast kommen. Nochmal ein paar persönliche Fragen, die wir jedem unserer Gäste stellen. Welcher Rat hat dein Leben am meisten geprägt?
Meine Mutter hat mir einige mitgegeben. In der Tat, ich glaube, eins, der mich stark geprägt hat, war tatsächlich von meinen Eltern, die immer gesagt haben, helfe den Ärmeren und denen es nicht so gut geht. Das hat mich irgendwie durch mein ganzes Leben begleitet, in dem Kontext, im unternehmerischen Kontext, etwas für die nächste Generation zu tun.
Dann bist du ja in deinem beruflichen Umfeld heute genau am richtigen Platz.
Definitiv.
Schön. Was bedeutet für dich persönlich Erfolg?
Erfolg ist tatsächlich, ich glaube, wenn man zurückblicken kann und einfach sagen kann, dass man auf die Entscheidung, die man getroffen hat, hat auch stolz ist. Also das, ja, vielleicht nicht jede hat zu einem guten Ende geführt, aber schlussendlich hat man das mit einem guten Gewissen tun können. Ich glaube, das ist für mich der persönliche Erfolg schlechthin. Und wenn dann eines Tages meine Kinder noch sagen, sie sind stolz auf mich, dass ich das probiert oder angegangen bin oder wie auch immer, dann ist es die Krönung.
Mit wem würdest du gerne mal essen gehen und dich ausgiebig unterhalten wollen?
Da greife ich ein bisschen vorweg. In der Tat, also es gibt sehr viele Persönlichkeiten, die ich sehr, sehr spannend finde. Ich würde vermutlich das tatsächlich mit Samuel Koch machen. Also aus einem ganz anderen Kontext, werde ich nachher dann noch kurz erzählen, vielleicht. Aber wie Menschen, die wirklich auch vieles erlebt haben, sich trotzdem da wieder rausbewegen. Weil ich glaube, da können wir als Unternehmer super viel lernen, wie man aus schlechten Phasen wieder etwas Positives macht und sich da rausmanövriert.
Welches Buch sollte man aus deiner Sicht einmal gelesen haben?
Das ist tatsächlich genau, deswegen die Einleitung gerade eben, die passte Steh auf, Mensch, von Samuel Koch tatsächlich.
Bam.
Hat mir viel gebracht, das zu lesen, hat einem irgendwie viel Kraft gegeben, man auch durchzuhalten, wenn es mal schlecht ist und wenn es nicht so gut läuft.
Okay.
Das erlebt man im Startup-Kontext ziemlich oft.
Ja, absolut. So, kommen wir zu unserer letzten Frage für heute. Und da geht es ein bisschen hin zur Kreativität, zu deiner Kreativität. Wir sitzen ja hier in unserer Leadership Lounge vor der großen Betonwand. Wenn du diese Wand als Graffiti-Künstler besprühen könntest, was würdest du uns hinterlassen?
Ich glaube, ich würde eine Welt besprühen, die sehr viel Natur zeigt, Menschen zeigt, unterschiedlichster Kulturen miteinander auf dieser Erde leben und gemeinsam friedlich das Leben genießen und gemeinsam versuchen, es besser zu machen.
Das ist ein schönes Bild. Das kann ich mir gut vorstellen.
Ja.
Lieber Rui, ganz, ganz herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Wertvolle Antworten haben wir, glaube ich, bekommen für ein komplexes Thema. An vielen Stellen hätten wir, glaube ich, noch tiefer reingehen können. In meiner Vorbereitung haben wir jetzt einige Fragen noch gar nicht behandelt. Vielleicht müssen wir einfach noch mal eine zweite Folge gemeinsam machen,
sehr
um
gerne
in die Details einzusteigen. Gerne lade ich dich dazu ein. Am Ende, wo können unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch mehr über dich, über euch, über Elo Pagnon hören, über eure auch Projekte lesen, um das Thema ESG im Mittelstand noch greifbarer zu machen?
Also in der Tat, zum einen natürlich auf unserer Webseite, lade ich herzlich ein, Sie zu besuchen, elocompanion.de. Gleichzeitig aber auch sind wir auf LinkedIn sehr aktiv. Das ist unser Kanal, wo wir eigentlich die meiste Kommunikation auch tätigen, auch tatsächlich auch Veranstaltungen. Wir sind auf vielen Veranstaltungen, Vorträge, Podiumsdiskussionen, erstreckt sich mittlerweile dann doch schon fast schon deutschlandweit. Und da kann man uns eigentlich immer sehr gut folgen, beziehungsweise auch mein Post oder mein Kanal beispielsweise oder den eben von elocompanion. Dort wird es immer gepostet, wo wir gerade aktiv sind oder an was wir gerade arbeiten, welche neuen Erkenntnisse wir gerade auch auf dem Markt erlangen oder eben auch Kunden, die sagen, wir haben Folgendes gelernt, darüber wollen wir berichten. Und das sieht man auf unserem LinkedIn-Kanal.
Super. Das werden wir auch mit verlinken in den Shownotes. Ich hoffe, danke, ihr dann da auch den notwendigen Traffic bekommt. Und sehr schön, ja. Dir sage ich ganz, ganz lieben Dank, dass du uns in der Gain Leadership Lounge besucht hast, Roy.
Vielen Dank für die Einladung, hat Spaß gemacht.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert gerne den Podcast, gebt uns ein Feedback in den Kommentaren und bleibt neugierig. Bis zur nächsten Folge der Gain Leadership Lounge wünsche ich allen eine gute Zeit. Euer Thorsten Bach.